Das Jahr in Radsportverhältnissen nähert sich mit Riesenschritten dem Ende. Kurz vor Rennrad-Silvester und Cross-Neujahr quasi. Man wird immer ein bisschen wehmütig, wenn man die Zeit bis Mailand-San Remo ausrechnet oder einem bewusst wird, dass bald die Zeit umgestellt wird. Man plant Schutzblechkauf, überlegt sich ein Winterrad anzuschaffen und ist entweder froh über ein paar Tage frei oder motiviert fürs nächste Jahr. Doch bevor der Besenwagen in die Werkstatt zum Reifenwechsel fährt, wird nochmal ein Feuerwerk an Events abgebrannt. Der geneigte Silvesterprofi weiß allerdings, der Morgen danach kann bitter werden. Es begrüßen dich Bastian Marx,
Paul Voss
und Andi Stauff.
Und wir stoßen mit Raffer an, die uns verlässlich bis zur Offseason gebracht haben. Wie jedes Jahr, danke.
Nächste Runde Prämienrunde, gesponsert von...
Die nächste Prämienrunde gibt's von Taxfix. Scheiße Leute, es ist Oktober und das heißt Steuererklärungstime. Ist für den geneigten Selbstständigen wie mich immer irgendwas zwischen Drama und Festival. Aber wenn du angestellt bist, gibt's jetzt endlich eine App, die die Steuererklärung einfach, sicher und schnell macht. Und jetzt mal genau hinhören, im Schnitt 1072 Euro in den Geldbeutel des Nutzers spült. Und wie ich schon gesagt habe, bedeutet Oktober, dass der Endspurt eingeleitet ist. Glocke letzte Runde quasi. Bis 31.10., sowohl Halloween als auch mein Geburtstag, also leicht zu merken, könnt ihr noch eure Erklärung machen und besagte 1072 Euro im Schnitt für eure Trainingslagerkasse 2023 einstreichen. Vorsicht, so läuft's. Es dauert keine halbe Stunde. Lohnsteuerbescheinigung einscannen oder abfotografieren, paar Fragen im Interviewmodus beantworten, dann kommt die Plausibilitätsprüfung. Ich glaube, den Schritt hat Uli Hoeneß damals geskippt. Dann wird, wenn du möchtest, deine Erklärung verschlüsselt und digital ans Finanzamt übermittelt. Und für dich bedeutet das, die App und die Berechnung der Erstattung sind erstmal unverbindlich. Wenn du dann offiziell mit Taxfix deine Erklärung einreichen möchtest, kostet das 39,99 €. Aber hier sparst du mit uns 15% als Neukunde mit dem Code BESENWAGEN22. Der Code gilt genau bis 31.10. und du löst ihn beim Bezahlvorgang ein. Jetzt kannst du dich zurücklehnen und Taxfix macht den Rest für dich. Also, nicht vergessen, 31.10. Code BESENWAGEN. In unseren Shownotes steht der Rest. So, ja, apropos Offseason, heute Morgen beim Aufwachen hat mir Ben geschrieben aus dem Ötztal-Lager von Bora, dass er gestern bis 1 Uhr noch Dopingkontrolle hatte, nach ein paar isotonischen Getränken. Hat es dann diesmal auch gut geklappt mit Pinkeln. Die waren gerade auf dem Weg zum Skifahren, gerade im Bus gesessen. Die haben auf jeden Fall eine gute Zeit gerade.
Die sind richtig früh dran mit dem Teamtreffen auf jeden Fall, habe ich auch schon gesehen. Das
ist irgendwie so verlegt worden, von nach der Offseason auf vor die Offseason.
Aber wir hatten früher, bei Milram hatten wir auch immer die Offseason, also das erste Teamtrainingslager oder das erste Teamtreffen, gibt es auch die berühmte Geschichte dazu, auch direkt nach dem letzten Rennen, okay. Also nach der Lombardei.
Ja.
Von daher,
ist ja auch, finde ich, ein schlechter Zeitpunkt.
Eigentlich ja.
Ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass die schon so Leistungstests dann noch und so gemacht haben.
Waren es wirklich Leistungstests oder einfach nur diese Gesundheitschecks? Also diese haben
ich
ja hab nicht
gesehen,
auf dem richtigen...
Ich habe gesehen, dass da einer so am Ergometer saß, oder?
Aber das war auf so einem...
Ja, auf so einem Gesundheitscheck, ja.
Normalen Fahrrad, nicht auf dem Rennrad.
Okay, so ein EKG.
Ja, ja. Ich meine, die haben jetzt ja auch viele Leute zu betreuen, ne? Irgendwie die Jungs, die so überall parken, plus... Keine Ahnung, ob die wie die Junioren da integriert sind. Weiß man da irgendwas?
Ich glaube nicht. Sind die dabei? Nee. Habe ich bis jetzt auf jeden Fall nicht mitgekriegt. Nee. Ich frage nochmal nach, aber ich glaube nicht.
Aber bestimmt aber die ganzen Leute, die jetzt irgendwo da bei irgendwelchen anderen Teams fahren, oder? Wie Lotto, Tirol.
Ja, aber ich glaube, die sind nicht bei dem World Tour Teamtreffen mit dabei. Nee. Erst wenn die dann wirklich ins Team kommen. Nee. Und die haben dann, glaube ich, einfach erstmal auch Trainer von Bora oder von Autoeder noch für sich abgestellt in den Teams. Ja. Zum Thema Lombardei, fangen wir damit einfach an. Ich hatte auf jeden Fall einen schönen Urlaub zu Ehren von Vincenzo Nibali.
Ich habe mir, als ich gesehen habe, dass er da aufhört, dachte ich mir, okay, das ist sehr wahrscheinlich der Grund, weshalb Basti da hinfährt.
Ich habe den Familienurlaub quasi geschickt umgeleitet. Nee, Quatsch, wir wollten ja eigentlich in Schwarzwald fahren, aber Wetter war dann dramatisch gemeldet, war dann am Ende gar nicht so schlecht, aber am Comer See war es auf jeden Fall gut. Und ich war da noch nie Radfahren. Es war geil. Die Straße um den See rum ist halt, das musst du zu nehmen wissen. Also so der Radfahrer,
Kampf mit den Autofahrern,
der,
ne?
Genau, der Rennradfahrer.
Das ist meistens
der,
so bei den Seen in Italien.
Ja, das gewohnt ist, so im Straßenverkehr zu fahren. Für mich ist es scheißegal so. Ich gehe da einfach in die Akzeptanz. Der Italiener überholt einfach mit 10 cm Abstand und ohne zu bremsen. Aber es klappt auch. Und der Vorteil zu Deutschland ist, der regt sich nicht auf. Der fährt einfach vorbei. Aber wenn du deine Freundin hinten dran hast im Windschatten und weißt, die ist so ein bisschen da am Struggeln, wenn so ein Auto da vorbeifährt, beziehungsweise regt sich auf, dann regst du dich natürlich mit auf. Aber dafür sind halt dann die Straßen, die ins Gebirge reingehen, umso geiler. Das ist echt der Hammer.
Ja, also ich war jetzt auch in Italien unterwegs, also ich fand es auch wieder sehr unangenehm. Stimmt schon, die hupen weniger.
Ja, aber ist halt normal für die so.
Genau, ich würde mir ja manchmal wünschen, dass sie hupen und dafür nicht vorbeifahren. weil die fahren nämlich auch vorbei, weil ein Auto von vorne kommt.
Genau, die Straße ist halt eng, aber die wissen, es passen zwei Autos und ein Radfahrer nebeneinander.
Aber auch nur Fiat Cinquecento, ne? Also dann
Panda 4x4, auch noch sehr verbreitet.
Genau, ich glaube, die kalkulieren das oft noch auf die Autos, mit denen sie einen Führerschein gemacht haben. Aber vergessen, dass die Autos halt eben ein bisschen gewachsen sind und dann, also bei mir war es zwei, dreimal schon eng. Wie gesagt, man gewöhnt sich dran, aber es ist schon unangenehm.
Auf jeden Fall immer wieder lustig, diese kulturellen Unterschiede zu merken, auch dass die Rollerfahrer einfach überall links noch vorbeifahren, rechts noch vorbeifahren.
In Deutschland stehen die im Stau.
An Ampeln bis nach vorne fahren, einfach ohne, dass jemand fragt.
Aber das ist eh so ein Ding, ne? Da habe ich mich schon ganz oft gefragt in Deutschland. Ich glaube, das ist sogar erlaubt, mit dem Roller und Motorrad nach vorne zu fahren, wenn ein Stau ist.
Keine Ahnung.
Will ich mir nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall, du fährst einen Roller oder ein Fahrrad und du stellst dich dann in den Stau rein. Dann ergibt sich für mich dieser Sinn dieses Gerätes nicht mehr. Weil eigentlich ist das Ding ja geil, weil du halt überall vorbeifahren kannst.
Ja, auf jeden Fall ist mir jetzt die absolute Erkenntnis gekommen, dass, glaube ich, gerade an so langen Bergen nächstes Jahr dann meine Zeit vorbei ist und Wilma oben warten wird. Oder mich fragen wird, ob das Tempo okay ist. Wir sind so ein 17,5 Kilometer Anstieg gefahren, vom See auf 1500 Meter. Und die zweiten 9 Kilometer davon waren nochmal auf so einer richtig schönen kleinen Straße und ich bin vorher, weiß ich nicht, so mit 200 Watt gefahren die ganze Zeit. Was jetzt ja auch schon für mich halt so normales, nicht ganz langsames Tempo auch ist. Und dann biegen wir da rein und die Straße ist schön, super viele Serpentinen, Herbst, Wald, Sonne und so. Ich habe irgendwie gute Beine bekommen, bin so unterwegs, guck runter, 240 Watt. Ich so, ja, okay. Mich umgedreht und Pace okay. Na klar. Scheiße, das ist so scheiße. Okay. So,
ab Basti, da gibt's nur eins. Abnehmen.
Ja, ist wirklich so. Ich kann ja nicht mehr trainieren. Also ich muss einfach wirklich 5 Kilo abnehmen. Und naja, auf jeden Fall, die ist dann auch Pokale gefahren da. Wir sind das dann durchgefahren, so dieses Segment. Die ist da auch wirklich 17 Kilometer in die Top 10 bei den Frauen gefahren, wo jetzt auch nicht wenige drin waren. Und ja, habe ich schon mal so langsam. Hier fürs Bergische wird es für immer reichen, da bin ich mir sicher. Aber wenn wir so unterwegs sind, dann
musst
du auch die Urlaube dann cleverer planen.
Das stimmt, genau. Das geht auch. Rad manipulieren geht. Naja.
Halt mal an Biggesee fahren und nicht an Kummersee.
Ja. Ja, aber macht ja Bock. Also das macht auch echt Bock, immer zu sehen, wie viel stärker und schneller die wird und dass sie jetzt auch alles im Windschatten mitfahren kann, dass die auch so, ich meine, da bleibt ja nichts anderes übrig, ne? So, wenn wir über eine Kuppe fahren zum Beispiel, die fährt jetzt nicht so hobbymäßig bis zur Kuppe und lässt rollen, sondern die weiß halt, okay, dann wird direkt 2-3 Gänge schwerer geschaltet und weiter beschleunigt, kein Problem, ist für die jetzt alles normal, sehr gut.
Schon ein bisschen süß, was ihr da macht.
Ja. Ja, wir müssen eigentlich jetzt so mixed irgendwas fahren. Ich habe schon gesagt, nächstes Jahr Ötztaler oder sowas, weil ich glaube, das
ihr könnt euch ja auch noch da in den USA jetzt anmelden, bei der NCL, da fahren ja Männer und Frauen zusammen in einem Team.
Erklär das mal, ich habe das nur am Rande gelesen, da gibt es richtig Geld zu gewinnen, da sind wir auch interessiert.
Da sind wir immer interessiert. ja, es, haben sich ja in den USA ein paar Leute zusammengetan und wollen da jetzt so nach typisch amerikanischem Vorbild die National Cycling League starten im nächsten Jahr schon. Und haben da jetzt ein Preisgeld auch von über eine Million Dollar, also insgesamt $1 Million. Aber mit so einer krassen Abstufung. Ich glaube, das Siegerteam kriegt 750.000 und das zweitplatzierte Team dann nur noch 150 und dann geht's runter. Also schon krass. Und die wollen halt das irgendwie, ja, so auf den Kriterien, die es da schon gibt, aufbauen nach dem Vorbild. Und mit dem Unterschied, dass eben Frauen und Männer zusammenfahren, beziehungsweise die Wertung zusammengezählt werden und am Ende das beste Team gewinnt.
Das klingt gut.
Und eben den Radsport, zumindest mal in Amerika, zu revolutionieren. Am Anfang hat sich das ja so angehört, als ob die überhaupt den ganzen Radsport damit umkrempeln wollen. Das hat sich jetzt so ein bisschen anders wieder angehört. Und es geht also darum, einfach den Radsport in den USA wieder zu beleben. Und nach deren Vorstellung funktioniert das eben nicht nach dem europäischen Modell, sondern es braucht so ein bisschen dieses amerikanische Ligasystem und so ein bisschen mehr Vermarktung drumherum.
Ja, ich finde gut, wenn jemand das mal probiert. Einfach mal andere Sachen probiert.
Anscheinend gibt es genügend finanzielles Backup. Man hat ja jetzt noch keine so, oder hat nicht, noch nicht so viele Namen gehört. Also die drei Personen, die da involviert sind, ist ein ehemaliger Mitarbeiter von dem Team Hagens Bermann Aktion.
Ja.
Ein Agent, der aus dem Football kommt, einer der erfolgreichsten Agenten da in den USA. Und anscheinend sind da noch so ein paar Firmen aus der Tech-Branche mit involviert, wo die auch dann erstmal das finanzielle Investment da übernehmen sollen. Aber da wurden jetzt noch nicht so viele Namen bekannt. Aktuell geht es, glaube ich, noch darum, den Rennplan auf die Beine zu stellen. Und da es alles auch so ein anderes Format sein wird, wie es wahrscheinlich jetzt gerade von den Regeln zugelassen ist, muss das ja noch alles angepasst werden. Und da hoffen wir mal, dass der amerikanische Verband ein bisschen schneller arbeitet als die europäischen. Um es jetzt mal nicht nur auf Deutschland zu beziehen. Ja, vielleicht schwappt dann sowas auch wieder nach Europa rüber, weil so die deutschen Kriterien lassen ja doch nach, so mit der Zeit jetzt. Ne? Vielleicht könnte dann so ein neues Format das Ganze vielleicht wiederbeleben. Also ich war am Anfang super skeptisch, was es angeht, aber ich bin jetzt mal gespannt, wie das da nächstes Jahr funktioniert in den USA und vielleicht kann man sich das ja hier so ein bisschen dann wiederum als Vorbild nehmen.
Ja, ich finde es auch interessant. Vor allem so eine kombinierte Wertung. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber wir bleiben einfach mal dran. Sobald es da irgendwas zu erfahren gibt, schalten wir mal irgendjemanden zu, der da Einblick hat. Hast du noch was dazu? Ich muss nämlich noch mal kurz zur Lombardei-Rundfahrt zurückkommen.
Nee.
Zur wirklichen Lombardei-Rundfahrt. wo wir natürlich dann hingefahren sind am Samstag und wir haben direkt gegenüber von Bellagio gewohnt und von Bellagio aus geht der Anstieg zur Madonna del Gisallo los. Und Wilma wusste ja nicht, was das ist, oder es weiß auch nicht jeder, was das ist, aber das ist so eine Kapelle. Das ist ein Anstieg, irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6 Kilometer da hoch. Ist nicht schwer, der Anstieg, aber kennt irgendwie jeder, zumindest hat jeder das schon mal gehört. Und wir waren da so 2,5 Stunden vor den Profis da vielleicht, würde ich sagen. Da war es schon voll. Kamen dann noch viel mehr Leute. Und dann habe ich mich selber eigentlich mal schlau gemacht. So den Begriff hatte ich so im Kopf, was ist das eigentlich? Und habe dann da so reingelesen. Und ich hatte so im Hinterkopf, ja, das ist irgendwie Schutzpatron der Radfahrer, Schutzpatronin. Und aber wie das dazu gekommen ist, wusste ich nicht und habe das dann mal nachgelesen. Das Geile war auch, dass das Rennen kam dann vorbei, es war richtig sau viel los und da kommen die Rennfahrer vorbei und dann gehen die Glocken von dieser Kapelle auch an und alle jubeln, alle schreien, Glockengeläute dahinter, so extra für dieses Rennen, was da vorbeifährt. Und die Geschichte ist so, Zu großer Bekanntheit im Radsport gelangte der Anstieg Madonna del Gisallo durch die Lombardei-Rundfahrt. Eines der 5 Monumente, bla bla. Die große Beliebtheit veranlasste den Dorfpfarrer Ermelindo Vigano dazu, die Madonna del Gisallo als Patronin der Radfahrer vorzuschlagen. Anschließend reisten die beiden italienischen Radsportstars Fausto Coppi und Gino Bartali nach Rom, wo Papst Pius XII. Im Jahr 1949 die Madonna del Gisallo zur offiziellen Schutzpatronin der Radfahrer ernannte. Und in 90er Jahren hat da noch Fiorenzo Magni da dieses Museo del Ciclismo direkt daneben aufgemacht. Das ist aber eigentlich, also kann man sich mal angucken, aber ist gar nicht so beeindruckend wie die Kapelle an sich. Also in der sind auch super viele alte Fahrräder, so von Fausto Coppi und so weiter, Trikots, alles Mögliche drin in so einer kleinen Kapelle, super urig und alles so komplett dem Radsport gewidmet. Ist ein super krasser Ort auf jeden Fall. Kann sich, ist eine Reise wert.
Hast du dir so einen Anhänger geholt?
Nee.
Nee?
Nee. Ja, so.
Ich kannte die Geschichte nämlich schon, habe auch so einen Anhänger.
Okay. Ja, nee, so
aber mit. Aber ich wette, Paul kannte die noch nicht.
Nee. Nee. Also ich habe es natürlich schon mal irgendwie gehört, aber mich jetzt auch nie so richtig interessiert. Ich wusste, dass irgendwie was Bedeutendes da oben ist, aber.
Ja, dann habe ich mich da auf die Mauer gestellt, habe mich so ein bisschen durchgedrängelt, habe Vincenzo Tschüss gewunken. Der kam
hast
da auch unter den ersten 10 vorbei. Und,
hast du ihm Kuss zugeworfen?
Ja.
Komm mal im Besenwagen, wenn du jetzt Zeit hast.
Ja.
Aber ich glaube, hat er nicht.
Nee, der hat Zeit. Keine Zeit. Nee,
nee, der fährt Gravel nächstes Jahr.
Und Mountainbike.
Nee, können wir vielleicht, wenn wir, haben wir eben hier noch ein paar Transfermarktgerüchte in der Vorbesprechung. Vielleicht können wir da nochmal drüber reden.
Ja, pack aus.
Was Nibali nächstes Jahr vielleicht so macht.
Was macht, also, jetzt hat man das schon gehört, oder? War das schon mit Doug Ryder, oder?
Mhm. Ja, ich weiß nicht, welche Position er da jetzt wirklich einnehmen wird, ob er jetzt da so als sportlicher Berater oder wirklich schon als sportlicher Leiter mit ins Team gehen soll.
Ja, kannst du Kontext liefern? Ja.
Continental Team Quebeca, was ja so eine Art Fusion aus dem alten Continental Team Quebeca und dem ehemaligen World Tour Team
Pro Conti, oder?
Dimension Data.
Nee, Pro Tour.
World Tour.
Ja, nee, ja, aber
Pro
jetzt.
Team, aber die, Pro Team sind
ja
nächster.
Genau.
Ja.
Es gab ja schon, aber als es das World Tour Team noch gab, wollte ich damit sagen, gab es ja schon auch noch das Conti Team parallel, so als Devo-Mannschaft. Das ist ja jetzt quasi dann zusammengelaufen, nachdem das Team die World Tour Lizenz abgegeben hat, weil sie keine Sponsoren hatten. Anscheinend haben sie jetzt wieder Sponsoren gefunden und werden als Pro-Team im nächsten Jahr zurückkommen. Und eben soll da Vincenzo Nibali eben eine Rolle übernehmen, was das Management bzw. die Beratung der sportlichen Seite des Teams angehen soll.
Es gibt auch schon gute Fahrer, oder? Die irgendwie anscheinend verpflichtet haben. Also jetzt kein schlechtes Team, ne? So wie man es lesen kann.
Ich weiß nicht, das ist schon relativ spät jetzt so. Die größten Namen sind ja schon weg.
Also ich meine, es ist ja eh ein Pro-Team, also er holt ja eh jetzt nicht die ganz großen Hütte, aber so Damien Hausen und irgendwie auch schon ein paar andere Fahrer, wo ich dachte, okay, ich nicht gedacht, dass die da hingehen.
Ja, bei Douglas Ryder muss man auch immer erstmal gucken, ob es die Sponsoren wirklich gibt. Man erinnere sich
dazu
an
dazu ja auch nochmal. Übrigens NextHash, da gibt es eine andere Firma noch aus Slowenien, die auch die slowenische Nationalmannschaft sponsort, die heißt NiceHash.
Ja.
Und da ist aber auch eine Person teilweise involviert gewesen, die NextHash gegründet hat.
Ja, nee, aber das war, mal, aber das war ja andersrum. Die war ja zuerst bei NiceHash, ist da, glaube ich, raus, zerstritten und hat dann NextHash gegründet.
Ja,
es gibt, so da gab es bei Cycling-Tipps, genau, bei Cycling-Tipps gab es dazu einen Artikel, der war ganz interessant.
Können wir mal hier in der Folge drunter verlinken.
Wann kommt ja, NoPash?
Genau. Auf jeden Fall absurd.
Ja, ja, völlig absurd, ja.
Nee, also die Sponsoren, die da involviert sind, wenn es dann alles losgeht und meines Wissens, also jetzt hier 12. Oktober wird es das Team nächstes Jahr auf jeden Fall geben, dann darf man gespannt sein. Da sind einige große, bekannte Namen mit involviert in dem Team.
Ja, bin auf jeden Fall auch gespannt, was da draus entsteht.
Ja, Ende einer Ära, um das noch abzuschließen, von zweien sogar, Valverde und Nibali im gleichen Rennen quasi, zum letzten Mal auf großer Bühne unterwegs. Ist auch okay jetzt.
Ja, voll. Also ich finde es richtig gut, dass jetzt so die eigentlich nicht mehr dabei sind. Ja. Also nicht, weil ich die jetzt nicht mag oder so. Aber das waren jetzt noch so die letzten Urgesteine.
Gilbert vielleicht noch mit dazu,
die jetzt
zu nehmen.
So in der neuen Generation dabei. Ja, wobei Gilbert, muss man jetzt sagen, der war jetzt auch nicht mehr so präsent wie die beiden. Ne? Also, weil wer der ja noch am meisten von den dreien jetzt, ich weiß gar nicht, wer hatten dann von denen jetzt so am Ende die meisten Punkte gehabt, Valverde auch, oder?
Ja, Valverde. Aber ich kann man sich bei Valverde vorstellen, dass er, ey, der wird auch immer noch fitter sein als die meisten Profis. Mhm. Auch nach Jahren, nachdem er aufgehört hat.
Ja, auch Gravel dann, Paul, bestimmt.
Ja, bestimmt, ja. Oh.
Der ist dann aber über deiner Alterskategorie, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Ja, der ist bei 2 über meiner Alterskategorie, wenn er.
Okay.
Fuck.
Ja, genau. Nicht.
Ja. Apropos, Rebellin ist auch Gravel-WM gefahren, habe ich gesehen.
Ja, ja,
ne?
Ja. War ja, aber ja. Hinter Paul zum Glück.
Unglaublich.
Ja, gut. Aber der war lange dabei. Ich habe mich auch erschrocken zwischendrin.
Scheiße, denkst du dann auch nur, oder? Drehst dich um.
Der sieht auch nicht, also er sieht auch nicht gesund aus auf dem Rad. Also das ist so, der sieht auf dem Rad auch aus in einem Alter, wo der nicht mehr so viel Sport machen sollte.
Ja, yeah. Also der ist ja noch gar nicht jetzt so alt, ne, dass man sagen müsste,
der ist 50.
Auf Sport zu machen. Ja gut,
nein,
aber mit 50
aber auf
kannst
dem
ja
Level.
Nur locker
ja, aber auf
Sport
dem
machen.
Level.
Aber der,
aber ich mein,
für mich fällt der auch so ein bisschen in die Armstrong-Kategorie, was das Altern angeht, oder?
Mhm.
Der ja. Sieht auch ja, aus, aber, also der könnte auch 60 sein.
Ja, ja, aber es ist schon, also er ist halt eigentlich auch echt noch ganz gut. Also mit ungesund, ich werde mit 50 auch noch Rad fahren, aber ich meine, so auf diesem Level, was er ja auch an Training irgendwie absolviert und so, ob das...
Das wollte ich eigentlich nur hören jetzt.
Ja.
Ja, 50 immer noch fährt.
Ja, es gibt noch ein paar ältere Herren, die noch keinen Vertrag haben, um das Transferthema nochmal zu beleuchten. Gestern mal wieder schön Fake-Post von Mark Cavendish, sind auch einige drauf reingefallen, dass er jetzt doch bei WMB Hotels fährt.
Habe ich gar nicht gesehen.
War nicht.
Führerschein behalten.
Ja,
gut.
Genau. Führerschein aus Versehen behalten. Ja, Nairo gibt's noch. Esteban Chavez noch nicht verkündet. Ruben Guerrero noch nicht verkündet.
Warte mal ganz kurz. Interessant finde ich bei Quintana, wer einfach gar keinen Bock auf den hat. Offensichtlich. Ja. Alle direkt am Dementieren. So. Irgendwer muss
ja die Gerüchte... Wer hat denn schon dementiert?
Arche d'Isère. Also irgendwie 2 oder 3 Teams haben gesagt...
Ja, Französische
Astana
auf jeden Fall.
Astana hat auch gesagt, wir haben kein Interesse und keinen Bock. Also irgendwie hat man das Gefühl, so richtig Bock hat keiner auf den. Hängt wahrscheinlich auch ein guter Price-Tag dran.
Ja.
Ja.
Ja, Rigo noch nichts veröffentlicht.
Ja gut, aber da hat ja Wout das schon gesagt, wenn er weiterfahren will, kann er weiterfahren und dann ist Cavendish auf jeden Fall keine Möglichkeit mehr.
Ja, ich habe das hier von so einer Liste abgeschrieben. Gaviria wissen wir eigentlich schon, dass er bei Movistar unterkommt. Was auch ein interessanter Transfer ist.
Ja.
Passt er auf jeden Fall irgendwie rein.
Ja, er passt da rein.
Sprich also, Spanisch, ne?
Zweiter und Dritter werden können sie, gut.
Ja.
Von daher passt er rein.
Molano dazu. Max Walscheid. Können wir gespannt sein. Ist es immer noch so, dass Max Walscheid der deutsche Fahrer mit den meisten Punkten dieses Jahr ist? Ich glaube schon.
Hat Max Walscheid nur einen Jahresvertrag bei Cofidis?
Könnte ich mir vorstellen. Das war ja auch so ein Last-Minute-Ding letztes Jahr, ne?
Aber das wäre ja schon von Cofidis ziemlich dumm, den gehen zu lassen. Also der hat ja völlig überzeugt. Auf allen Ebenen irgendwie.
Ja, das wird wahrscheinlich klappen,
ja.
Ne?
Ja.
Oder er wird auch Anfahrer von Cav.
Bei B&B Hotels.
Wo jetzt angeblich ja auch Richese. Oder war das auch mit dem Internetführerschein, dass man den jetzt noch,
nee,
wenn ich den behalten will, muss ich dann sagen, das war ein Joke mit Richese oder war das offiziell?
Vielleicht geht Walscheid ja wieder zu NextHash, da kommt er ja auch her.
Ah, das wäre eigentlich auch noch eine Möglichkeit, ne?
Also der Vertrag bei Pro Cycling Stats steht auf jeden Fall nur 22.
Ja, fragen wir den einfach nochmal bis
ich
nächste Woche.
Fragen den, genau. Warren Barguil, habe ich jetzt nicht so die.
Ja, da wieder uns Dublin Barguil, oder? Der ist ja gut gefahren dieses Jahr zum Teil.
Ist mir auch eigentlich egal, wo der nächste fährt.
Ja, mir auch. Ja. Das wollte ich eigentlich damit sagen.
Genau. Und Dan McClay, das würde mich. Also,
wird auch Anfahrer von Cavendish.
Ja, alle werden Anfahrer von Cavendish.
Ja, der braucht ja auch vier.
Cavendish
so neu
im Team. Nee, aber was denkt ihr denn?
Walscheid, McClay und Richese wäre gar nicht so schlecht.
Ja, das stimmt. Denkt ihr, Cavendish fährt nächstes Jahr irgendwo?
Ja.
Würde mich schon schwer wundern, wenn nicht.
Ja, ist alles eine Frage des Preises, ne?
Also. Das ist schon super spannend. Ja, ich meine, es gibt jetzt auch schon Teams, die auch voll sind, so, ne?
Es war ja schon von vornherein klar, dass nicht viele Teams einfach auch Platz für Mark Cavendish haben, ne? Also, weil bei ihm ist ja klar, wenn er weiterfährt, dann auch eigentlich nur mit dem Ziel, nochmal eine Tour-Etappe zu gewinnen. So, und da fallen ja einfach schon mindestens die Hälfte der Teams raus, die einfach selber einen Top-Sprinter haben oder eben so auf GC ausgelegt sind, um jetzt nicht einem, ich weiß nicht, wie alt er ist, mittlerweile wahrscheinlich nächstes Jahr 38-Jährigen nochmal vier Männer zur Seite stellt und dass sie dann versuchen, da eine Etappe zu gewinnen. Ne? Also da hast du überhaupt nicht viele Teams, die das Projekt annehmen könnten. Und von daher ist es jetzt wahrscheinlich noch zu keinem Deal gekommen sind, ja, weil da jetzt noch so ein bisschen versucht wird, ne, auf Cavendish Seite eben das meiste bei rauszuholen finanziell und bei dem Team eben genau das Gegenteil, so, ne, weil die Teams können ihn ja warten lassen, so, er hat ja nur noch diese eine oder diese begrenzten Möglichkeiten für nächstes Jahr.
Jedes Jahr wieder spannend, die ganze Kiste. Mal sehen, wann da was rauskommt, was nicht von einem Fake-Account kommt.
Ich will es nicht zu lang ziehen, aber ich finde gerade interessant, dass Repsol bei Movistar einsteigen will und dass Shell Sponsor von British Cycling wird. Und da in dem Zusammenhang gab es ja dann irgendwie schon direkt viele negative Artikel.
Das darfst du jetzt mal einen Shitstorm nennen, Paul. Das war wirklich einer.
Ja, aber...
Das waren jetzt nicht nur drei Kommentare, die gesagt haben, finde ich scheiße. Also jetzt zumindest mal bei British Cycling.
Genau, aber das finde ich so heuchlerisch, weil Total Energies... Habe ich nicht mitbekommen, dass es einen Shitstorm gab. Dann Esso ist bei Belgium Cycling Sponsor. Früher Green Edge, wie hießen sie, wurde von, ich glaube, Bergbau oder Kohle, irgend sowas, auf jeden Fall auch riesen Umweltverschmutzung im Hintergrund, wurde auch von denen gesponsert. Ich weiß nicht, wie der Sponsor hieß, fällt mir gerade nicht mehr ein.
Ist ja jetzt vielleicht nochmal ein Unterschied zwischen einem Verband und einem privaten.
Weiß ich nicht, aber dann. Also finde ich nicht. Also am Ende dient der Sport, egal auf welcher Basis, immer für Greenwashing.
Das stimmt.
Und das, ja, ist halt...
das ist klar, aber...
Ja, aber
du kannst einem Verband natürlich noch mehr vorwerfen als einem privaten Team.
Da will ich nochmal das Team Max Solar ins Team bringen, ins Spiel bringen.
Ja, aber zum Beispiel, aber wir wurden irgendwann, BDR wurde irgendwann vom Pharmakonzern gesponsert. Also ich finde... Also
ja, ich liegt ja auch nahe.
Ja.
Ehrlich, Radsport, Pharmakonzern, das war ja schon fast witzig wieder. Wie hieß das nochmal?
Stada.
Ich finde...
Stada. Die haben sogar EPO produziert.
Ja, klar.
Also, ich finde es auch nicht geil, aber ganz ehrlich, Alter, das passiert halt auf allen Ebenen, überall im Sport, egal in welchem Sport.
Wir haben es ja gerade vor unserer Aufnahme schon besprochen, dass die Kohle in Zukunft in Radsportbranche wird vielleicht weniger, weil die Leute auch weniger zur Verfügung haben. Die Kohle bei den Erdölfirmen wird nicht weniger, weil keiner ja auf irgendwas verzichten will, beziehungsweise die noch die Preise anziehen dürfen, wie sie wollen.
Also ich finde es auch nicht geil, aber ich finde halt den Shitstorm finde ich halt lächerlich, ganz ehrlich.
Ja,
also,
das stimmt.
Also immer dieses mit unterschiedlichem Maß messen. Also ich meine, ich finde alle cool, dass Sagan bei Total Energies fährt, aber wir regeln zu oft, dass Shell bei British Cycling einsteigt. Also, und das
ist ja die Frage, ob nicht Shell noch ein bisschen schlechter ist als Total Energy.
Ja, es ist alles Erdölkonzern. Also ich meine, klar, die einen machen noch mehr als die anderen, sind noch größer, aber ist alles nicht grün, wenn du es so sehen willst, alles nicht nachhaltig. Also
hat ja auch in dem Sinne keiner behauptet. Ich glaube, das war noch so ein bisschen das, was bei Shell zum Beispiel mit der Partnerschaft ja noch verkündet worden ist, oder? Das ist noch so.
Ja, aber das ist ja lächerlich.
Eben dieses Net Zero anzupeilen und so.
Genau. Also ich will das gar nicht verteidigen.
Das war schon sehr offensichtlich und es war halt eben verbannt und was hat dann auch nur eigentlich in Großbritannien den Shitstorm ausgelöst, so, und in Spanien.
Ist das weiß egal. Ich nicht. Ist man froh, dass sie mehr Geld bekommen.
Da ist vieles anders. Ne? Ja. So, keine Ahnung. Da wurde jetzt ja auch im Zusammenhang nochmal mit dem Karriereende von Valverde, was ja auch nochmal von ein paar Journalisten zumindest so kritisch hinterfragt, warum er überall so Standing Ovations bekommen hat und niemand mehr davon gesprochen hat, dass er mal gesperrt worden ist. So, das ist in Italien, in Spanien war das halt auch so, okay, 2 Jahre weg und dann kam er wieder und alle haben so getan, als ob nie was gewesen wäre. Ne?
Ist ein richtiger Punkt. Ja. Aber jetzt nochmal zu Shell, wie gesagt, ich finde das nicht cool, aber ich finde halt übertrieben, das jetzt so auf diesen einen da alles abzulagern. Aber die Pressemitteilung, die war echt, die war läppisch. Also das ist, ja, ich habe es auch gesehen, dachte, Alter, wollte mich eigentlich verarschen. Das ist halt auch gemacht dafür, dass du hatest. Ne? Also,
ich dachte auch erst, wäre irgendwie ein Fake.
Ja. Ja, das dachte ich nicht, aber ich dachte so auf jeden Fall, da war jetzt keine Marketingagentur beteiligt, hoffe ich, oder Kommunikationsagentur. Wenn sie beteiligt waren, dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man weiter mit ihnen zusammenarbeitet. Weil das war ganz schlecht.
Ja, dann
wie auch immer.
Ja. Kommen wir doch mal zum Prime-Thema dieser Folge mit Außenreporter Paul Voss.
Nee. Wir waren Italien, kurz Italien nee, auch mal hier. Nee. Hier Ghana, super Ghana.
Ah, Bingo. Da war ja noch was.
Stimmt,
okay, da haben wir jetzt auch nicht super viel zu erzählen, aber ich habe es mir auf jeden Fall reingezogen.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Spoiler-Alarm, Filippo Ganna hat den Stundenweltrekord geholt.
Das war...
Endlich. Ja. Ist das Thema jetzt mal vom Tisch,
endlich,
oder?
Okay, das war's.
Kein Stundenweltrekord mehr so die nächsten Jahre.
Ist so. Ja. Endlich hat es mal jemand gemacht, der es auch drauf
gefestigt.
Hat.
Gefestigt. Ja, gefestigt. Das Krasse ist natürlich, dass Dan Bingham, der Ingenieur, einfach davor das Ding hochgelegt hat. Der
Aerodynamik-Coach von Ineos.
Ja, genau.
Also
und
der
jetzt dann
wurde auch in der Übertragung, ich habe den Tourfunk-Podcast gestern gehört, da wurde er sein Teamkollege genannt, was ja völliger Quatsch ist. Er ist der Aerodynamik-Coach von Ineos, also gar kein aktiver Fahrer und hat den Stundenweltrekord von Viktor Kampenarts geschlagen vor ein paar Wochen. Mhm. Das durfte er wahrscheinlich extra nochmal probieren, weil alle ja schon wussten, wann Ganna das probiert.
Nee, das war, weil an dem Termin, wo er gefahren ist, sollte Ghana fahren. Aber Ghana hat halt nicht geklappt und das hat er den Termin genommen.
Naja.
Und war wahrscheinlich ein guter Test-Try, halt auch ein
genau.
Test. Ja,
ja, hat es auf jeden Fall selber geschafft und jetzt hat es endlich mal in Jahrzehnten jemand probiert, der auch wirklich ein Top-Zeitfahrer ist. Der aktuell Zeitfahren
naja,
gewinnen
also
kann.
Also Campenaerts war jetzt auch kein schlechter Zeitfahrer.
Ja, der war mal kein schlechter
aber natürlich
Zeitfahrer,
der
aber der gewinnt doch im Moment keine Zeitfahren mehr.
Genau, also der überlegene Zeitfahrer seiner Generation ist einfach Filippo Ganna. Und der wird das Thema jetzt zumindest mal für viele, die sich das vielleicht noch in den Kopf gesetzt haben, beendet haben. Aktuell
ja, das
sehe ich
war
da
natürlich
jetzt auch
die erste
nicht
Diskussion.
Viele.
Wer könnte es denn noch probieren?
Remco. Wobei ich nicht glaube, dass das in den nächsten paar Jahren für ihn ein Thema ist.
Hat er auch schon gesagt, ja.
Ja, vielleicht kommt dann nochmal irgendjemand ein Neues, aber so dieses Stundenweltrekord-Thema hat mich ja eh schon so ein bisschen genervt. Ja, und ich glaube nicht, dass da jetzt viele an die Marke erstmal rankommen werden, vor allen Dingen auch nicht mit dem Backup, was Ganna dazu jetzt noch hatte, ne? Eben das Ineos, da einen riesen Aufwand betrieben hat mit extra einem Aero-Coach, der sich auch noch speziell mit dem Thema Stundenweltrekord befasst hat. Pinarello baut ein eigenes Rad für den Weltrekord.
4 Kilo,
also das ganze, die ganze Infrastruktur, die dahinter steht, also das sehe ich jetzt auch nicht, dass das nochmal irgendjemand so in dem Maß aufbringt. Vor allem nicht, weil die Messlatte jetzt einfach so hoch liegt.
4 Kilo hat das Ding gewogen?
Ja, ist ein 3D-geprinteter Rahmen.
Ja, wobei das, glaube ich, das klingt für mich fast aufgeblasen so. Nee. Diese Meldung, die ja, jetzt hier 3D-gedruckter Rahmen, mega krass, klingt für mich eigentlich eher so, ich glaube, es ist billiger, den 3D zu drucken, als den, der muss ja dann auch zu kaufen sein für die Öffentlichkeit, sonst gilt es ja nicht, als den als Carbon-Mold legen zu lassen und zu produzieren, ist es definitiv einfacher.
Sind da jetzt gerade genau die Regeln?
Einfacher, den 3D zu
drucken.
Du musst die Sachen kaufen können.
Haben sie das nicht jetzt gerade geändert und das reicht irgendwie so Prototyp-Status oder sowas?
Ja, okay, dann, das habe ich nie mitbekommen.
Ja, es gibt auf jeden Fall nicht viele davon, aber es wird das Ding zu kaufen geben. Oder
zwei
gibt es
auf jeden Fall. Also der hatte ja zwei da oder rumstehen. Also immer, komische Regel auch, du musst, wenn du einen Stundenrekord fahren willst, zweimal das gleiche Rad haben. Also vielleicht hat das auch irgendwas damit zu tun, dass es irgendwie zu kaufen sein muss. Aber es sah schon geil aus, oder? Habt ihr euch jetzt mal angeguckt?
Naja, mit diesem Wellenprofil. Das Wellenprofil hat man
total
auch schon,
schmal gebaut, ne?
Genau, auch beim Mountainbike schon gesehen. Ich weiß nicht, auf Olympia euch daran erinnern könnt. Da gab es bei den Mountainbikern unten am Unterrohr auch dieses Wellenprofil. Ich glaube, da hatte das andere Zwecke. Mhm. Aber das war jetzt bei ihm ja auch bei der Sitz, beim Sitzrohr. Fand ich interessant. Und zum Beispiel,
aber jetzt hier, mal, wenn man das Rad jetzt so eng baut, auf der Straße macht es dann nicht so viel Sinn? Oder warum baut man das nicht so eng auf der Straße?
Naja, weil du baust es ja auf der Bahn, der Wind kommt ja nur von vorne. Du hast ja keine seitlichen Einflüsse. Und deswegen ist ja auch...
Das wird so viel Einfluss haben? Ja, okay.
Ja, ist ja Windkanal, ne? Und auf der Straße musst du ja auch... Erinnerst du dich noch an das Faktor, über das wir mal geredet hatten, was mega langsam war irgendwie? Wenn der Wind von der... Genau, das wurde wahrscheinlich nur getestet von gerade, aber du hast auf der Straße ja andere Einwirkungen vom Wind und auf der Bahn nur von vorne. Das sind alle Bahnräder. Selbst das Rad, das komische Hope von UK, also British Cycling, selbst das ist ja breit gebaut mit der Gabel, ist ja alles schmal. Mhm. Und die FES sind ja auch krass schmal, die Deutschen. Also das ist halt pur Windschnittigkeit, ja. Und dann
habt ihr auch Flieger... Fokus damals auch so ein dieses Walzer Zeitfahrrad, was genau, Fokus mal gebaut hat. Das war auch so ganz schmal, ne? Das bist du doch gefahren, ne?
Ja, genau.
War das dann vom Handling nicht so geil, oder was?
Nee, das war, ich glaube, du konntest nur das, was wir hatten, bin ich der Meinung, war quasi ein serienreifes Modell und du konntest normale Felgen fahren. Konntest normal Laufräder fahren, aber es war schon sehr schmal, ja. Aber es war normal. Mhm. So habe ich jetzt. Aber was mir aufgefallen ist, der Lenker. Alle bauen jetzt ja Lenker, die irgendwie so krass um die Arme rumgehen und bei ihm war das nicht der Fall. Habt ihr das gesehen? Sondern die waren eher an die Form seiner Arme von quasi der Biegung angepasst. Und
ich denke, das fand ich auch interessant. Irgendwo einen orthopädischen Grund hat, dass manche Fahrer ihre Arme Lenker in die Position drücken lassen und manche das halt so trainiert sind oder so mobile Schultern haben, dass sie das auch so schaffen.
Die haben einen ganz anderen Ansatz genommen und zwar haben die den Lenker so gebaut, dass der Wind bestmöglich um die Beine herum drumherum weht, quasi nicht oder dran vorbei fließt, ja, der Luftstrom. Und dadurch hat er jetzt auch die Aufflieger, beziehungsweise der ganze Lenkerfortsatz hat ja diese Wellenform eben genau da, dass das um die Beine herum den Wind ableitet. Und das ist das hat bis jetzt noch niemand anders gemacht. Vorher die Extensions, die du gemeint hast, die waren ja eher so in den Arm angepasst.
Ja, genau.
Aber jetzt dieser Fortsatz, der fängt ja jetzt auch, der wird ja quasi nicht auf den Lenker gestapelt, wie es vorher immer der Fall war, sondern geht ja quasi direkt aus dem Lenker, geht ja quasi das Extension-Lenker, also das Armstück raus. Ne?
Ja, zu dem Thema auch, ich glaube, mit Dan Bingham involviert, hat die Marke Ribble, heißen die, glaube ich, die hatten letztes Jahr ein Rad gelauncht, wo die einen Lenker dran hatten, der quasi oben nicht flach war, sondern halt aufgebaut. Also quasi rund und dick oder erhöht, damit halt die Luftverwirbelung, dass halt irgendwie die Turbulenzen entstehen und dann die Luft besser um die Beine oder im Körper rumgeht. Irgendwie sowas, müsst ihr euch mal anschauen. Hm. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall haben die da auch mit Dan Bingham involviert, irgendwas entwickelt. Ob das funktioniert oder ob es nur gutes Marketing ist, keine Ahnung. Aber ja.
Sieht man dann nächstes Jahr bei den Gravel-Rennen.
Spätestens da wirst du es sehen. Wenn nicht auf der Straße, dann beim Gravel-Rennen.
Was ja auch ziemlich das Gleiche ist.
Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also von mir aus können wir die Folge jetzt hier auch beenden.
Also. Okay, wir steigen ein. Ich habe ja wirklich auf unserer Rückfahrt aus Como, irgendwann musste Wilma übernehmen, weil ich dann am Handy komplett Livestream geguckt habe. Und wirklich, ich habe das nur für dich geguckt, Paul.
Ja,
nur wegen dir. Weil
hätte ich keine Zeitverschiebung.
Ich hatte echt im Vorhinein schon relativ wenig Bock drauf, weil ich einfach scheiße fand, dass die UCI es so hart auf die Straßenfahrer zugeschnitten hat und die so prädestiniert hat in dem Rennen.
Das hat nicht die UCI gemacht, übrigens hat
erzählen, aber ich habe mich echt im Vorhinein eigentlich mega auf dieses Event gefreut, weil ich mir dachte, ja okay, da werden ein paar Straßenfahrer mitfahren natürlich, aber es gibt einfach mal so ein paar neue Leute, so ein paar neue Heroes, die in so eine Disziplin mit reinstrahlen können, weil die sich einfach da schon so ein bisschen spezialisiert haben. Unter anderem Paul Voss, Outside. Aber es war dann einfach, ja, konntest du ja schon die Wochen vorher merken, es war einfach voll zugeschnitten auf, wir haben jetzt ein neues Trikot für die Fahrer, die es eh schon gibt. Und das hat mich total abgenervt und am Ende war es ja auch genauso.
Ja, also erstmal muss man sagen, der Kurs wurde von, ich glaube, Angelo Fulano und Pippo Pozzato.
Also zwei ehemaligen Straßenfahrern.
Ist das designed. Das Rennen, was es letztes Jahr schon gab, oder gab es da nochmal eine Abänderung
ja,
dazu?
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall in der Region und genau, das ist Pippo Pozzato, eine eigene Eventagentur, also die machen mehrere Rennen mittlerweile und genau, ich glaube, die haben sich einmal angeboten, das für die UCI auszutragen, wo die UCI hatte ursprünglich schon, wollte es mit den amerikanischen Rennveranstaltern machen, die sind aber nicht übereingekommen. Ich denke, da gab es zu große Diskrepanzen, so wie man das aufbaut.
Also auch in den USA?
Ja, ja. Also die wollten das, ich glaube, so wie ich es jetzt auch alles gelesen habe und was ich aus Hören und Sagen quasi noch hinter den Kulissen bekommen habe, ist schon, dass die UCI losgegangen ist und gesagt, ey Leute, Gravel WM, wir würden es gerne in den USA machen, suchen Veranstalter. Und die haben niemanden gefunden. Die haben ja auch keinen von den großen Rennen gefunden, die so ein World Series Rennen ausrichten. Das heißt, die Amis hatten schon die Chance, da mitzuwirken. Was natürlich hinter den Kulissen abgegangen ist. Ja. Weil momentan ist es auch so, dass die Amerikaner sich beschweren, dass das den Spirit of Gravel kaputt macht, bla bla bla. Haben sie natürlich irgendwo einen Punkt, aber sie hatten die Prime Position zu sagen, ey, wir gestalten das
ja,
mit.
Ja, Moment, die Amerikaner können ja aber nicht ihr den Spirit von Gravel für sich beanspruchen, oder?
Mhm. Tun sie aber.
Ja, aber ist halt falsch.
Ja, nein, da können wir vielleicht auch noch dazu kommen, wenn du nicht gleich einfach nur so ein Rant ablässt, wie scheiße
Gravel ist. Ja oder nein, was jetzt?
Nein. Auf jeden Fall, ja, ist der Kurs halt so designt worden, wie er designt wurde. Man muss sagen, faires halber, es war nicht so viel Straße dabei, wie es aussah, aber die konnten halt nur auf der Straße filmen, weil ich glaube, Gravel eventuell nicht geeignet ist, ums.
Ach, man hat das schon ein bisschen gesehen so. Also ich dachte ja, mir schon bei der Übertragung, okay, ganze jetzt diesmal müssen sie auf jeden Fall Motocross.
Die ersten 30 Kilometer waren echt spannend und auch geil, aber das haben sie halt nicht gezeigt, wo sie noch nicht drauf waren. So. Von daher, also es war nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht drüber kam, aber ja, ich würde es jetzt nicht als meinen Traumkurs beschreiben. Wenn ich jetzt einen Gravel-Kurs definieren müsste, würde ich das Rennen in Spanien halt nehmen, wo wir eigentlich fast 100% auf Gravel-Straßen gefahren sind, breite Straßen, aber du hast halt auch immer wieder technische Schotterabfahrten, wo du einfach so Bikehacking-Skills benötigst und du hast nicht diesen Mitroll-Effekt, wie es, also, was ja auch Gravel härter macht zum Teil, ist, dass du halt gerade in der Fläche halt nie einfach nur mitrollen kannst. Also Windschattenfahren schon relevant ist, aber nicht so eine Relevanz hat. Und das war jetzt bei dem Rennen anders. Es hatte wirklich mehr rein vom Kurs die Dynamik. Das ist wie so ein belgischer Klassiker war. Viele, selbst so auf so Grasstücken, war halt voll Windkante, musstest am Hinterrad fahren können. Das kam man etwas sehr Straßenfahrern entgegen. Vorweg kann man aber auch sagen, dass wenn es jetzt ein Kurs gewesen wäre, wie wahrscheinlich da in Spanien der war, hätten wir wahrscheinlich eventuell das gleiche Ergebnis gesehen, obwohl ich schon sagen würde, dass wir rein Gravel-Fahrer besser ausgesehen hätten, aber die Straßenfahrer hätten es wahrscheinlich trotzdem so in dem Maße wie jetzt auch dominiert. Von daher der Kurs, es war ein Versuch, nächstes Jahr ist die WM da nochmal, sie haben die Chance, den ein bisschen abzuändern.
Die ist direkt nochmal da, nächstes Jahr.
Ja, ja.
Im gleichen Ort.
So wie ich es mitbekommen habe, ja.
So underwhelming.
und wenn man da ein bisschen was ändert, kann es vielleicht auch noch attraktiver werden.
Wobei, man muss ja jetzt auch mal sagen, also auch nicht jede Straßen-WM verläuft ja nach dem gleichen Prinzip. Ne? Es sind immer die Begebenheiten, die es halt vor Ort gibt,
genau,
die der Ausrichter das, da hat. Und ein Ausrichter genau, sieht sowas ja auch immer noch ein bisschen aus anderen Gesichtspunkten. Ne? Der denkt sich halt nicht nur so, ja, ist ja jetzt geil, wenn wir hier 200 Kilometer über Schotterstraßen fahren, aber da kann halt kein Zuschauer hinkommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, nein.
Das
also
ist immer
glaub,
noch so ein Punkt bei einer Veranstaltung.
Ja, also die Problematik sehe ich eher darin, dass man es schaffen muss und dass die Aufgabe der UCI, diesen Sport zu definieren mit Regeln und dieses einfach, du hättest auch Mountainbike fahren können. Und
das ist ja immer so bei Gravel. Also
nein,
die Definition
aber
ist ja...
Nee, das ist aber Quatsch. Nee,
das gibt's halt ja nicht. Also entweder kannst du mit dem Straßenrad über die Schotterstraßen fahren oder wenn es zu uneben wird, dann nimmst du halt ein Mountainbike. So.
Ja,
Gravelrad
okay,
ist halt einfach nur eine Erfindung der Industrie.
Ja gut, aber die WM ist eine Erfindung der Industrie, Mountainbike ist eine Erfindung der Industrie, Downhill ist eine Erfindung der Industrie. Das ist alles Erfindungen der Industrie, die irgendwann in den Sport gehen. Das ist überall so. Formel 1 mit einem Rennwagen, die nicht aussehen wie normale Straßen, also auch in Erfindung der Industrie. Also es ist halt eh immer Industrie dahinter. Aber du musst halt in meinen Augen, um es einfach klar zu definieren, und die UCI ist nun mal eine ein Government Body, also ist jetzt nicht irgendwas Freestyle, wie es in den USA ist, muss definieren, wie, was Gravel-Rennen sind, wie die auszusehen haben. Und da finde ich zum Beispiel, ist halt auch der Industrie nicht geholfen, wenn man sagt, man kann fahren, wo man will, weil es nützt halt Canyon nicht, Specialized nicht, wenn die Topfahrer auf Straßenrädern eine Gravel-WM gewinnen. Welches Rad willst du denn dann bewerben? Weißt du, es ist ja auch so weiter gedacht. Und auch dann der nächste Punkt ist ja, ich habe vielleicht noch die Möglichkeiten, aber es ist ja vor allen Dingen auch ein Jedermann, jeder Frau-Event. Wenn du da mit 3-4 verschiedenen Laufrädern und ein Rad und 2 verschiedenen Rädern reinreisen musst, das könnte ein Straßenrad sein und ein Gravelrad. Also die, was Gravel auch definiert, die, das Inklusive, divers, quasi machbar für alle, fällt weg, wenn eigentlich nur die Top-FahrerInnen halt in der Lage sind, wirklich das richtige Material zu haben, weil die die Auswahl haben. Und das, da finde ich, muss man schon es reglementieren und sagen, zumindest mal in meinen Augen, dass ein Rad, weil du musst mindestens 38 mm breite Reifen fahren. Du kannst dann Slick fahren. Ja, übrigens, aerodynamisch macht es auch keinen großen Unterschied, ob du jetzt 33, 35, 38 fährst. Das ist zum Teil irrelevant. Und dass du einfach sagst, das spricht es mal runter auf ein Radmodell, mit dem alle arbeiten können und alle haben zumindest mal die gleichen Waffen.
Ja, aber da fängt es ja schon an. Also Radmodell kannst du ja knicken.
Nein, aber ich finde, was ich halt falsch...
Aber 38er Reifen würden es ja schon definieren. Das hätte nicht
ja, genau,
in die Reifenbreite, das ne? ging ja schon und die Lenkerform kannst du definieren.
Ja, genau. Aber also worum es mir einfach geht, ist, dass wir immer nur an den Spitzensport denken, bei allen Diskussionen und den Aufregungen, aber halt dabei vergessen, was eigentlich mit den Leuten, die ja die Events auch tragen. Alle, die nicht Elite gefahren sind, also Altersklassenathletinnen, haben 100 Euro Startgeld gezahlt. Ja? Und das sind letztendlich die, weshalb man so ein ganzes Ding überhaupt machen kann, weil die finanzieren die ganze Chose da. Und dass die auch dahin kommen, das Gefühl haben, sie haben Spaß, weil auch in den Altersklassen gibt es Leute, die fahren da mit, weil sie wissen, sie können die gewinnen, haben aber anderes Budget und andere Zugänge zu Material, wie jetzt der Durchschnitt. Und ich finde, da sollte man halt sagen, Leute, lasst uns darauf einigen, das ist der Mindeststandard. Wie du schon sagst, Rennlenker, 38 mm. Und dann von da an kann jeder seinen Scheiß machen, wie er will, ob er da jetzt mit Federgabel fährt oder nicht. Aber dieser Mix, der verwässert das halt einfach auch in der Kommunikation. Und du fängst an, jemand wie du macht sich dann halt darüber lächerlich über den Sport, der aber eigentlich für den Radsport, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist, um ihn weiterhin einer größeren Masse zugänglich zu machen. Und deswegen muss die UCI da für, in meinen Augen das klarer strukturieren. Weil die großen
Gravel. Siehst du wirklich im Gravel eine größere Masse als im Straßensport?
Ja. Ich sehe also.
Das ist doch die eigentlich nur so eine Nische von Leuten, die sich gedacht haben: Hobbyrennen, Jedermann-Szene genau, ist mir zu uncool, ich fahre jetzt einen Flanellhemd durch den Wald.
Nee, aber das, genau, das ist, weil du es so sehen willst. Aber der Gravel hat ja das Potenzial, mehr Leute irgendwie erstmal aufs Rad zu holen, weil es abseits der Straße auch stattfindet. Du hast ein Rad, mit dem du alles machen kannst. Ja? Plus dieser Einstieg, du kannst ja an der WM teilnehmen. Also ein Otto-Normalverbraucher wird nie an der WM teilnehmen können. Also jetzt rein aus der sportlichen Perspektive. Aber du hast 20 Qualifier-Rennen, da fährst du hin, wenn du dich qualifizierst, fährst du in die WM. Und du hast das, hast du eigentlich nicht irgendwo im Radsport sonst. Du kannst dich bei Marathon-WM einfach so teilnehmen, du kannst dich bei einer Mountainbike-Cross-Country-Straßen-WM Straßen kannst du auch nicht einfach, ja, Triathlon auch, aber das sind so große Massendinger und ich merke ja, was im Hintergrund passiert, wo Firmen ihr Geld hinschiften und das Interesse in dem Bereich ist groß, weil man das Potenzial sieht und du siehst, wie viele Leute jetzt schon da waren.
Ja, die sehen also, ja auch das Potenzial, jedem Fahrer, der jetzt ein Rennrad oder ein Mountainbike hat, noch ein zweites oder drittes Rad rauszuleiern.
Ja, richtig, natürlich, aber das ist ja Marketing, ja. Aber Andi, deswegen verdienst du ja Geld. Weißt du, du bist Fahrermanager und die wollen deswegen die guten Fahrer, damit die Radrennen gewinnen auf den richtigen Rad, auf den richtigen Rädern, den richtigen Klamotten. Also das ist alles immer nur Kommerz. Deswegen hoffe ich, dass die UCI da einschreit und sagt, wir machen so ein paar Maßstäbe fest. Das, am Ergebnis hätte es nichts geändert. Also Vermeersch hat doch auf dem Gravelrad mit 38er Reifen gewonnen und Oss auch. Also da brauchen wir uns nichts
Was
vormachen.
Was bist du da jetzt zum Beispiel für Reifen gefahren?
Ich bin 40er Schwalbe RS. Also Gione S. Einfach
und
aus dem
Sieger
Grund.
Und jetzt zum Beispiel?
38er. Aber der Mist, glaube ich, ein bisschen schmaler.
Ja, okay, aber du, wenn der Reifen wenn auf dem Reifen draufsteht 38, ist ja jetzt egal, wie du es misst. Oder willst du das jetzt auch noch insgesamt in die
Messung mit reinnehmen? Körfel 1 wird gemessen.
Ah ja?
Okay. Ja, da wird vom Start gemessen. Es ist einfach eine Schablone über den Reifen und dann. Also das kannst du ja beim Startaufstellung kannst du ja ganz einfach machen, das ist jetzt kein Ding.
Und wer ist da jetzt einen schmaleren Reifen gefahren?
Oss ist 33, glaube ich, gefahren. Also Oss und Sagan. Also Sagan hatte auch Bike-Handling-Probleme, ganz krass. Oss war halt vorn raus, der hatte halt diesen Stress nicht, den wir hinten hatten. Also ich glaube, 33 war auf jeden Fall zu schmal. Da hast du schon mal ab und zu mal gehabt, dass das Vorderrad einfach wegging.
Meinst du, die haben sich die Räder selber ausgesucht, die zwei?
Ja,
ne? Das hat nicht Specialized gegeben.
Ey, wenn Specialized entscheidet man, die sagen, wir fahren das Crux oder das Diverge. Die fahren noch nicht, fahren das Roubaix, was
Alter, das absolut hässlichste
Fahrrad. Hast du das gerade von Osten gesehen?
Ja klar, ich hasse dieses Rad schon immer.
Das sah aus wie ein Kinderrad mit einer überlangen Sattelstütze. Das war unglaublich hässlich. Und das, damit willst du auch keine Werbung machen.
Dann diesen 14 cm SL7-Vorbau da oben drauf. Und da drunter 10 cm, bis der Rahmen anfängt. Tickt dir noch richtig?
Genau. Und Paul, also, warum bist du jetzt zum Beispiel kein Straßenrad gefahren?
Weil ich es nicht, also erstmal mein Straßenrad würde ich auch einen 35er Reifen reinkriegen, aber nicht mit Profil. Und ich habe mich halt mit Schwalbe entschieden, 40er zu fahren.
Paul denkt halt auch an seine Sponsoren.
Nee, nicht nur deswegen. Ja, also natürlich auch ein bisschen. Aber ich weiß halt einfach, dass der Unterschied zwischen 35 und 40, also der Wattunterschied an Aerodynamik reingesehen, ist minimal, also wirklich minimal. Aber du hast halt im 40er hast du besseren Komfort und eine höhere Pannsicherheit. Und der Rollwiderstand ist besser als bei 35. Da habe ich mich für den 40er entschieden. Und dazu ist mein Orbea Terra halt einfach mega schnell. Also ich bin ja Straßenrad und das Rad gefahren. Es ist beim Straßentraining der Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ist ja jetzt bis auf die Reifenbreite, die da durchgeht, jetzt geometrisch kein großer Unterschied, oder?
Ja.
Der Radstand ist ein bisschen länger.
Ja, ist schon anders. Graveler ist ein bisschen komfortabler, aber das Terra ist halt ein Race-Gravel-Bike. Ja. Und ich habe einen Aero-Lenker drauf. Den
Unterschied gibt es auch nochmal.
Ich habe einen. Ja, klar. Ob du jetzt überall Schrauben dran hast für Schutzbleche oder ob du integriert machst. Bei mir ist ja alles integriert. Ja. Und das ist ja schon ein relevanter Unterschied. Von daher, mit Straßenrad zu fahren, wäre für mich ein Nachteil gewesen, weil es ist härter, also es nimmt die Stürze nicht so richtig weg. Es liegt nicht so gut.
Also so Räder, wo man Schrauben, so alles dran schrauben kann und über Schotter fahren kann, die hießen früher Trekking-Fahrräder, glaube ich, oder?
Ja, ATB, genau. Ja. Aber das hab ich ja nicht. Das ist ja mein Rad nicht. Für mich hat ein Gravelrad Sinn gemacht. Ich wäre mit dem Straßenrad sehr wahrscheinlich nicht langsamer gewesen sogar. Oder mehr ermüdet. Ein gutes Gravelrad ist schnell. Die sind schnell. So, da ist kein großer Unterschied. Und du darfst ja auch, ist ja auch, was man immer nicht vergessen hat, ist ja Quatsch zu sagen, klar, wenn du jetzt ein Gravelrad auf die Straße stellst und eine Straße auf die Straße, wird das Straßenrad immer schneller sein. Aber du fährst ja auf Gravel und nicht auf Straße. Und da geht es darum, wie der Rahmen arbeitet. Und mir ist auch der Zwischengang, 28 Reifen auf der Straße zu fahren, weil man gemerkt hat, 19 sind halt dumm. Und weniger Luftdruck, weil das schneller ist. Weil der Boden nie perfekt ist. So. Und das ist ja auf dem Gravel übernommen noch viel krasser.
Gut, aber wenn du jetzt nicht unbedingt ein Aero-Bike hast, sondern so, ja, eben sowas, was jetzt der Sieger da gefahren ist, Canyon Ultimate, ist das, ein Allrounder? Ein Straßen-Allrounder? Wenn du den halt fährst mit breiten Reifen oder so und dann vielleicht noch so eine Flex-Sattelstütze, dann bist du doch eigentlich schon gut aufgestellt.
Ja, kannst du ja machen, aber ich
oder wenn du sogar in diesen Endurance-Bereich gehst, ne?
Ja, nein, du kannst es ja.
Also letztendlich sind ja Gravel-Bikes dann auch nicht mehr groß anders.
So. Ja, doch, du kannst halt breitere Reifen. Also ist ja wirklich das.
Ja, noch breiter. Also Endurance-Bereich kannst du aber auch locker einen 38er oder 40er Reifen fahren, oder nicht?
Nee. Also das war, glaube ich, schon echt. Nee, ich habe das Rad gesehen, das war schon.
Nee, eigentlich so auf den Straßen-Endurance-Teilen ist ein 32er normalerweise das, was Maxi, würde ich jetzt mal behaupten, reingeht. Vielleicht in manche also mehr nach Bau.
35 ist schon so, dass. Also da würde ich schon von fast Schleifen reden. Mhm. Aber.
Ich meine, da geht der Markt ja hin. So, die Gravel-Räder, die jetzt so released wurden in letzter Zeit, sind ja eigentlich irgendwie Straßenräder mit breiten Reifen. Ob das jetzt das BMC war, das Faktor war, dass so ein Scott Addict ist, das sind halt klare Industriegedanken auch, ne? Dass sie einfach sehen, so die Straßendudes wollen einfach ihr Straßenrad jetzt im Wald fahren.
Ja, nee, es macht aber mehr Sinn, breite Reifen zu fahren. Es gibt ja mehr Sicherheit für den Automaten.
Ja, nein, Gravel ist ja schon immer breite Reifen, aber jetzt wären es halt so Aero-Räder, quasi Straßenräder mit breiten Reifen.
Ja, wie gesagt, die Definition müssen wir meiner Meinung nach irgendwie festhalten, plus der Kurs war halt schon so, dass die wirklich jedes Prozent an Gravel auch gesucht haben, manchmal auch unnötigerweise.
Ja.
Einfach nur, damit die in die Kategorien auch reinfallen, weil das war wirklich so hart an der Grenze, so dass es halt nicht mehr erlaubt wäre. Mhm. Und von daher, das war schon mit der heißen Nadel gestrickt. Ja.
Du hast doch jetzt auch so ein bisschen Connection zu dieser Gravel-Szene, würde ich es jetzt mal nennen. Die anderen Jungs, die wirklich vorher jetzt im Gravel-Bereich unterwegs waren und nicht mehr Straßenprofi waren. Wer war da so der, wer hat am besten abgeschnitten? Baby, war so die Stimmung von diesem Event?
Also erstmal muss man, um so Leistung einschätzen zu können, würde ich kurz das mir mal so ein bisschen versuchen einzuordnen. Also Vermeersch, Oss, alles talentierte Rennfahrer, Mathieu eh ein anderes Level, aber die sind nicht besser als wir Gravelfahrer. Die haben aber den entscheidenden Vorteil, dass die das ganze Jahr über lang Straßenrennen fahren und harte Rundfahrten, was wir einfach nicht haben. Wir fahren 10 Radrennen im Jahr, 15 Radrennen im Jahr. Und normal ist auch ein ganz anderen Kontext als das, was wir da jetzt gesehen haben. Das heißt anderes Training. Und wenn du auf einmal mit so 20 Leuten dich auseinandersetzen musst, die zum Teil gerade von der WM kommen, von der Vuelta, wie auch immer, da wirst du als Gravelfahrer immer den Kürzeren ziehen, egal wie talentiert du bist. Weil diese Rennhärte, die kannst du dir im Gravelfahren so nicht holen, weil die Rennen so einfach nicht ablaufen im normalen Umfeld. Und das ist halt auch eine krasse Erkenntnis daraus gewesen.
Zumindest mal aktuell noch nicht, ne? Du weißt ja nicht, wo sich das hin entwickelt, weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass Gravel-Rennen in Zukunft weiter 350 Kilometer lang sind.
Doch.
Also die wird es auch geben, aber das wird nicht mehr so diese Kategorie Renngravel oder was auch immer.
Da gibt es ja zu viele. Da komme ich gleich zu.
Aber wer fährt jetzt freiwillig 350 anstatt 200?
Warte mal, Andi. Um da jetzt mal kurz einzuordnen, ja, also die Jungs sind klar natürlich auch talentiert, aber nicht per se einfach besser als alle anderen, sondern die haben, wenn gibst du mir die Möglichkeit, im Vorfeld 3 Rundfahrten zu fahren, fahre ich dir bei der WM, selbst mit Kranksein, fahre ich dir schneller. Das ist einfach so, eine andere Rennhärte in den Beinen. Bis 3,5 Stunden konnte ich mit Mathieu und so mitfahren, ich konnte Löcher zufahren. Wir waren zum Teil 5 bis 8 Mann nur noch vorne. Ich war der einzige Nicht-World-Tour-Fahrer, also ich hatte schon auch gute Beine, aber das 200. Mal anzutreten, das geht bei mir halt dann irgendwann nicht mehr. Weil das machst du das ganze Jahr halt nicht. Und im Straßenrennen hast du immer wieder diese Spitzen auch aus einer hohen Geschwindigkeit heraus. Ey, wir sind mit 55 km/h durch den Wald gefahren. Das war absurd. Ich hatte 48,11 und ich dachte, ich brauche den Gang nicht. Aber ich habe den ein bisschen zu oft gebraucht auf jeden Fall. Im Gelände. Das war, ja. Genau, und so die allgemeine Stimmung war schon so Enttäuschung natürlich vom Kurs. Auch von dem, wie man selber abgeschnitten hat. Und wenn man jetzt so schaut, der Beste war, glaube ich, Piotr Havik, dann Nathan Haas, Lachnan, aber der ist dann auch so ein Mix, der fährt ja auch noch Straßenrennen und dann ich halt auch schon. Also, wir waren schon lange auch mit dabei, aber so im letzten...
Erzähl mal,
so,
wo es den Checker gezogen hat, weil du warst echt noch lange dabei und dann aber hinten ja, raus
auf ganz gut Parkschein gezogen. Ja, letzten 35 hat es mich abgekoppelt. Da war, also ich hatte auch wieder so einen leichten Sonnenstich. So. Ich glaube, das liegt bei mir echt am Helm so ein bisschen. Ich habe richtig gemerkt, wie keine Ventilation da ist und ich halt so völlig überguckt habe.
Hör mal, warum fährst du nicht mit so einem Piratenkopftuch wie Pantani? Eigentlich habt ihr die gleiche Frisur.
Ja, ich weiß nicht, ob das dann hilft. Es ist ja trotzdem keine Zirkulation unterm Helm. Das glaube ich eher so, dass die Hitze sich da staut. Da hilft das ein Tuch nicht.
Ja, klar, die gibt die Hitze ja ab, so ein Tuch.
Ja, aber du hast ja trotzdem einen Helm. Also du brauchst den Helm, es muss ja Luft zirkulieren unterm Helm, damit die Hitze auch rausgehen kann. Wie auch immer, auch ohne dem hätte es mich da abgekoppelt. Das war einfach irgendwann so, das war so schnell und immer wieder gerissen. Ey, das war wie so ein Juniorenrennen zum Teil einfach. Wie die da Rad gefahren sind, attackiert haben. Und die Italiener waren auch die einzige Nation, die zusammengefahren sind, muss man sagen. Also, halt nach dem Ost.
Das ist wahrscheinlich wieder ein Preisgeld.
nachdem Oss und Vermeersch weg waren, haben die einfach jedes Loch zugefahren und da hinten war es auch, hat auch keinen Spaß mehr gemacht zum Teil, weil die einfach das kontrolliert haben und alle anderen sind gegeneinander gefahren von den Nationen. Genau, also die Stimmung, wie gesagt, war so, man hätte es gerne anders gehabt, aber man akzeptiert es natürlich auch.
Ja, aber was denn jetzt genau? Hätte es jetzt noch mehr Gravel-Abschnitte gebraucht oder was?
Ja, nein, einfach einen schöneren Kurs. Der Kurs war nicht schön.
Also der Kurs war scheiße.
Der Kurs war scheiße.
Aber das liegt doch eigentlich immer daran, wo es stattfinden wird, oder? Also es gibt ja auch schlechte Straßen-WM-Kurse.
Nein, aber du hattest jetzt zum Beispiel...
Dieses Jahr in Wollongong war jetzt auch nicht so geil.
Das stimmt nicht. Du hattest... Ja, okay, das mag sein. Da gebe ich dir recht, aber trotzdem, du hattest ja der Start, der war ja geil und da gab es auch geile Straßen. Und ich glaube, man wollte Start und Ziel da haben, wo es war und dann sind die Sachen halt irgendwann limitiert. Erster Versuch.
Ja, das wird in Europa ja oft so der Fall sein, ne? Also
ja, ja.
Du kannst so, ja in
es,
dem Sinne,
es war der erste,
da unterscheidet ja. sich ja schon mal generell der Gravel-Sport in den USA von dem jetzt zum Beispiel in Europa. Du hast da halt einfach, kannst du 100 Kilometer geradeaus fahren auf einer Schotterstraße. Das wirst du in Europa wahrscheinlich nirgendwo mehr finden, dass du überhaupt so lange am Stück Gravel fahren kannst. Und dann wird auch eine Gravel-WM in Brandenburg zum Beispiel, wird ja auch immer anders sein, wie jetzt zum Beispiel irgendwo ja, in Spanien im Mittelgebirge oder was weiß ich
aber,
wo.
Ja, Andi, das stimmt alles, aber man kann ja trotzdem sagen, dass Kurs nicht geil war, oder? Und man kann ja trotzdem eine Meinung dazu haben, sagen, dass das nicht schön ist und dass man versuchen kann, das besser zu machen. Ja.
Klar.
Aber noch ein großes Ding war einfach, dass die Startaufstellung die wollten zuerst nur Straßenfahrer mit Punkten aufstellen, dann Mountainbike und dann Cyclocross und dann irgendwann die Gravelfahrer, die Qualifikationsrennen gefahren sind. Und es war eine Gravel-WM, ne? Das heißt, alle Straßenfahrer haben kein Rennen vorher gefahren. Die sind da einfach angereist, haben sich hingestellt. So. Das ist auch übrigens eine Änderung für nächstes Jahr, die man vielleicht mal überdenken sollte. Und erst
war das relevant?
Ja, weil du hattest nach dem Start direkt 1,5 Kilometer Berg, also Vollgas auch. Und dann eine technische Abfahrt, wo viele gestürzt sind auch. So mit Serpentinen, Switchbacks und so. Das war relevant, ja. Und
ja, habe ich auf jeden Fall auch gelacht, als ich das gelacht.
Und dann dachte ich so, okay, geil. Und dann hat Nicholas Roach und Nathan Haas sich so ein bisschen dazu geäußert, medial. Und dann wurde es nochmal angepasst. Aber da siehst du ja schon, dass deren Fokus von der UCI nicht darauf liegt, also die wollen halt Stars, denen geht es halt nicht um den Sport
die
an sich, sondern
deren Stars. Die wollen deren Stars.
So, und die, was mich ein bisschen stört, die geben uns.
Die wollen jetzt erstmal die größtmögliche Aufmerksamkeit auf das Event lenken.
Ja, nein,
das
ist ja richtig.
Natürlich kriegst du das mit den großen Namen von der Straße.
Ja, das mag ja sein, aber du musst doch, wenn du einen Sport etablieren willst, anfangen, auch deren da Heroes zu etablieren wollen. Am Ende, Mathieu wird im Jahr ein Gravel-Rennen fahren, vielleicht zwei. Und das ist die WM und dann noch irgendwas. So, aber wir fahren das ganze Jahr und wir werden die sein, die bei diesen Rändern vorne sind. Und das ist eine Absurdität nicht zu erbieten, dass du dann auf einmal zu einer WM fährst und eigentlich gar keiner von denen irgendwas.
Ja, also ich glaube, wenn es diese UCI-Gravel-Serie bald gibt oder diese.
Gibt's doch schon.
Die näher. Ja, aber die näher so, sag ich mal, im Bereich von 200 Kilometer plus minus sind.
Sind sie schon.
Dann wirst du auch immer mehr.
Nee, das stimmt.
Immer mehr Straßenfahrer demnächst auch da drin haben.
Das gibt's doch schon alles. Alle Gravel-Rennen, UCI-Gravel-Rennen dieses Jahr waren zwischen 120 bis 160 Kilometer.
Ja, das ist ja aber jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gewesen. So, jetzt hast du halt bei der WM schon ein paar World-Tour-Fahrer gehabt und du wirst auch im nächsten Jahr bei den normalen Gravel-Rennen, zumindest mal die in dem ähnlichen Profil sind, wirst du Fahrer aus der World-Tour dabei haben.
Das werden wir sehen. Ich weiß nicht. Mich würde es freuen, aber mich würde es freuen, wenn sie sich qualifizieren müssen, genauso wie wir es tun. So. Dass du halt zumindest mal bei einem Rennen dabei gewesen sein musst oder sowas oder ein gewisses Resultat.
Es ist ja einfach so, dass die Straßenfahrer die besseren Radfahrer sind. Und die würden jeder Disziplin
nein,
gut tun.
Nein, das stimmt nicht. Das ist doch, du...
Aber Fassi ist doch auch ein Straßenfahrer.
Das ist komplett falsch, was du sagst.
Ja, ein ehemaliger Straßenfahrer.
Die sind nicht die besseren Rennfahrer, die haben die besseren Bedingungen, um sich auf solche Rennen vorzubereiten. Die sind nicht die besseren Rennfahrer. Das ist ein Unterschied, Andi. Das sind nicht die besseren Rennfahrer. Wenn du einen Piotr Harwig, der kaum nicht mal Rennen in den USA fährt, wenn du dem ein Straßenprogramm gibst, ziemlich sicher fährt er da ganz vorne rein. Und auch ein Ivar Slick und sowas.
Der kommt doch von der Straße.
Ja, natürlich, wir kommen alle irgendwo von der Straße oder vom Mountainbike. Weil Gravel gab es vorher nicht. Wir müssen ja von irgendwo herkommen. Aber ich finde das Quatsch zu sagen, das sind einfach die besseren Rennfahrer. Die haben die besseren Bedingungen als wir. Du kannst, ein World Tour-Fahrer wird in der Regel immer besser sein
als jeder andere Sportler. Das ist einfach die Königsdisziplin des Radsports.
Ja, aber natürlich sind die besser, weil die haben die bessere Vorbereitung.
Ja, da landen auch einfach die besseren Fahrer.
Okay, also von mir aus können wir den Podcast hier beenden, weil ich habe jetzt, wir drehen uns ja auch wieder im Kreis und
ja, es gibt halt mehr Geld auf der Straße auch, ne?
Die Aussage, die hatten wir hier im Podcast wirklich schon öfter.
Ja. Ja.
Aber ich muss da sagen, da bin ich tatsächlich mal auf einer Linie mit der UCI so. Also ich glaube schon, dass es den größten Effekt hat, wirklich versuchen, mehr Straßenfahrer und deren deren Reichweite oder Bekanntheitsgrad mit in den Gravel-Sport zu bringen, als jetzt irgendwelche bestehenden Gravel-Fahrer da versuchen, groß zu machen.
Ja, ich sehe den Punkt. Ich sehe aber als interessanter, die Bedingungen irgendwie so zu machen, dass es ein bisschen mehr Waffengleichheit gibt und einfach auch einen Wettbewerb mit den Leuten, die das auch regelmäßig bestreiten.
Es war, der Kurs, wie es organisiert war, alles drumherum, war einfach kein Gravel, sagst du, willst auch nicht USA, 100 Kilometer geradeaus, darum geht's nicht. Also es war einfach, es war eine Gravel-WM unter dem Mantel, es war ein Straßen unter dem Mantel einer Gravel-WM. Du hättest das Ding einfach auch Paris-Roubaix nennen können.
Ich wollte sagen, Paris-Roubaix 2.0 so, war das für mich beim Zugucken.
Genau, und es war auch nicht viel anders. Es gibt,
ja, aber was hätte denn explizit dann besser sein sollen? Also hätte das Rennen jetzt nochmal länger sein müssen?
Nein,
Andi, oder?
Sagen wir es einfach da festfassen. Ein Kurs, auf den du mit Straßenrad fahren kannst, ist für mich kein Gravel-Rennkurs. Sollte auch kein Gravel-Rennkurs sein. Und es gibt Gravel-Rennkurs, der in Spanien zum Beispiel oder auch die in den USA, die kannst du einfach nicht mit Straßenrädern fahren. Kannst du gerne machen, aber da kannst du auch als World-Tour-Fahrer, wirst du am Streckenrand stehen und Probleme bekommen. So. Und das ist für mich die Definition von
Gravel. Das heißt, da sind dann, um mal explizit das zu benennen, da sind dann mehr Steine, größere Steine, was weiß ich, Unebenheiten.
Rougher, es muss halt zum Teil einfach rougher sein. Es muss einfach so sein, dass es für die Straße nicht gelegen ist. Du wisst ja auch, ein Crosskurs hat Charakteristiken, was ein Crosskurs ausmacht. Da gibt es Crosskurse, die sind eher wie Mountainbike-Kurse, die sind aber auch nicht so geil, hat auch keiner Bock drauf. So wie die Welt nicht Bock hat auf noch so einen WM-Kurs, wie wir ihn jetzt gerade hatten.
Eine Sandgrube.
Ja, nee, auch nicht, aber es ist natürlich nicht so einfach zu definieren, weil alles kann Gravel sein. Aber wenn du per se einfach weißt, ein Straßenrad reicht, dann ist es kein Gravel.
Also für mich ist der Unterschied zwischen das, was ich im Straßenrad fahren kann und was danach kommt, ist dann direkt Mountainbike.
Nee, da gibt es noch was dazwischen. Du solltest einfach mal Gravelrennen fahren. Du bist halt so, wir hatten noch nie gefahren, du warst noch nie bei einem richtigen Gravelrennen, deswegen ist es halt schwer, das für dich auch jetzt wahrscheinlich zu verstehen und von Augen zu haben. Ich sehe krasse Unterschiede. Es gibt Gravel-Rennen in den USA, eigentlich nur eins, das kannst du mit Straßenrad fahren, aber auch schon so an der Grenze, aber nur die Hälfte des Kurses. So, und ja, deswegen, da würdest du nie überlegen, den Straßenrad mitzunehmen bei den Rennen in den USA, weil es macht gar keinen Sinn, weil du brauchst Reifenfreiheit, du brauchst den Komfort der breiten Reifen. Ja, du brauchst eine andere Übersetzung zum Beispiel, du brauchst eine halt schon fast Richtung Mountainbike-Übersetzung, aber trotzdem halt Speed. Und das alles war da nicht gegeben, ja.
Lass noch mal kurz auf den anderen Hauptteil des Events gehen, nämlich den quasi Jedermann-Teil, abseits der zwei Elite-Rennen. Man muss ja auch die Frauen erwähnen. Ich habe gerade einen Tweet in die Gruppe geschickt. Pauline Prévost, Ferrand Prévost,
ja.
Bei Ineos gesigned nächstes Jahr. Die Gravel-Weltmeisterin und Shorttrack und Marathon und Cross-Country.
Die könnte doch eigentlich mal eine genaue Einteilung in die Kategorien geben, oder? Ja. Die hat ja zumindest jetzt schon mal alles gewonnen.
Genau.
Also die hat wirklich alles gewonnen, oder?
Ja, ja, die hat auch Cross,
auch Cross schon?
Und Straße, ja.
Ja.
Die war ja Cross- und Straßenweltmeisterin zur gleichen Zeit.
Geil. Ja, und dann gab es noch die Age Grouper, wo es auch deutsche Erfolge gab.
Genau, Henning Bommel Weltmeister in meiner Altersklasse, genau. Ja. Ich glaube, der einzige Weltmeister.
Ja. Ja. Finjas Mikkal noch Zweite geworden. Ich glaube, sonst außerhalb des Podiums aber noch einige Top-10-Platzierungen. Was hast du davon mitbekommen?
Ja, ist halt, also Männer sind ja am gleichen Tag gefahren wie wir, außer die ganz alten Herren. Was heißt schon,
die ganz alten Herren? Frauenrennen quasi.
Genau, hinter den Frauen gefahren. Das, na Andi, übrigens, das ist auch noch eine so will ich kurz reinwerfen, eine Sache mit, was es unterscheidet zu das, was für Gravel auch als Bewegung steht. Ne? Und es ist irgendwo auch eine Bewegung, weil es geht um Gleichberechtigung zum Beispiel. Dass Männer und Frauen die gleiche Distanz fahren, auch alle Altersklassen die gleiche Distanz. Und da ist die UCI, fällt da immer in ihre alten Muster rein. So, und das ist halt, finde ich halt auch nicht so cool. Und da brauchst du jetzt den Kopf schütteln, weil das ist eine neue Disziplin. Man könnte Dinge einfach anders machen. Und alle Gravel-Rennen auf der Welt fahren Frauen und Männer zum Teil das gleiche Rennen oder auf jeden Fall mal die gleiche Distanz und es funktioniert. Die Frauen trainieren dafür, die werden da immer besser und rufen gute Leistung ab. Außer dann bei der WM macht man dann das Gleiche wie sonst halt auch immer. Man lässt die Frauen einfach kürzer fahren. Das finde ich zum Beispiel auch nicht gut.
Das sollte aber auch generell einfach so sein und da kann man jetzt nicht sagen, ja, das ist so geil an der Gravel-Szene, dass einfach nur so scheiße an den restlichen Disziplinen, dass dann Unterschied gemacht wird.
Ja, aber das finde ich auch ein legitimer Kritikpunkt zu der UCI und der WM. Ja. Ja, aber sonst habe ich von Altersklassen nicht viel mitbekommen. Nee. Gerade in meinem Renntag hatte ich andere Probleme und habe das von Henning natürlich mitbekommen, weil wir auch befreundet sind und habe mich da auch gefreut. Genau.
Ja. Ich bin jetzt tatsächlich aber auch Fan von einem Gravelfahrer.
Von Jennifer Mash?
Von Matthew Beers.
Ah, ja, das ist ein Mountainbiker.
Von Matthew Beers.
Nee, das ist Mountainbike-Profi. Ja. Der Cape Epic gewonnen schon.
Okay, dann bin ich halt jetzt Fan von einem Mountainbike-Profi mehr.
Da ziehst du dir ein Trikot von dem an.
Nur wegen dem Namen.
Aber ist ein geiler Typ, der sagt, Beers. Jedes zweite Wort ist shit, fuck. Ist halt Südafrikaner, ne? Ist halt eher lässiger im Umgang mit der Sprache. Guter Typ.
Ja, da hat
aber Paul, kannst du mir jetzt eine Frage beantworten?
Es gab nur den Einteiler, falls du jetzt wissen willst, warum ich eine weiße Hose
habe. Wie, es gab nur den Einteiler?
Nee, also ich habe ja den Einteiler von Pierre Kolb. Vielen Dank nochmal.
Ja.
Kennst du ja.
hast wieder schön den Sparfuchs gemacht, ne? Hast von dem Fahrer, den du trainierst, hast du gesagt, komm Pierre, kannst du mir den mal leihen für die WM oder was?
Ja, also er ist auf jeden Fall nicht sauberer geworden, sagen wir mal so.
Glaube ich jetzt nicht.
Aber nee, also vom BDR gab es halt keine Einteiler, nur Trikots. Ja,
was wäre jetzt die Alternative gewesen? Es gab, du hättest jetzt nicht einfach einen BDR-Anzug in Größe XS oder S oder
nein,
was auch immer.
Nein, es gab keine. Es gab keine.
Das ist ja noch schlimmer, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, du hättest das nicht jetzt irgendwie bei B-Racer kaufen können?
Nein. Der dafür verantwortlich ist beim BDR. Torben hat bei B-Racer angefragt, ob sie die Sachen haben. Nichts mehr, weil BDR kriegt nächstes Jahr ein neues Design und deswegen haben die haben nichts mehr. Auch nichts mehr rumliegen bei Beer Racer. Und das heißt, es gab dann irgendwelche Trikots noch und wusste nicht, ob es passt. Deswegen dachte ich, frage ich Pierre, ob ich den Anzug haben kann. Ich fand den jetzt auch nicht geil, aber da hat er wenigstens, also gepasst hat er auch nicht, aber der hat ansatzweise gepasst. So, und deswegen hatte ich halt einen Einteiler mit einer weißen Hose. Finde ich jetzt auch nicht schön. Ich habe mir auf jeden Fall erkannt.
Auf jeden Fall.
Das war einfach zu viel.
Die Disziplin ist in den Verbänden
wahrscheinlich für den BDR jetzt
nicht
zu sagen
angekommen. So, das ist auch wenn du auf die UCI-Website gehst, dann sind die Disziplinen gestaffelt oben. Gravel gibt es einfach nicht.
Ja.
Wo musst du bei Straße oder Mountainbike gucken? Das ist eine Unterkategorie.
Gibt's auch nicht.
Aber jetzt in dem Fall brauchst du.
Aber dass es da jetzt noch nicht mal mehr Einkleidung für die Sportler gab, ist auch krank.
Ja, da brauchst du den BDR jetzt aber auch. Ja, gut. Ich kann den Grund kann ich nachvollziehen. Geil finde ich es auch nicht. Aber es gab nur eine Nation, die so richtig was gemacht hat. Luxemburg mit Jean Piet Drucker war da. Die erkennen halt, dass das Format mit Zukunft ist und die wollen halt jetzt einfach gucken, wie das funktioniert. Das fand ich gut. Auch mit Personal und die Italiener natürlich, die jede WM als einzige Nation ernst nehmen. Das Thema hatten wir schon mal.
Eine Weltmeisterschaftsnation.
Ey, und die durften ja 40 Leute an den Start stellen. Ne? Mhm. Das ist das nächste Ding. Das ist jede Nation durfte 20 Fahrer in starten lassen, pro Rennen. Das finde ich halt auch absurd. Und die Italiener hatten dann irgendwie, hätten 40, die hatten glaube ich keine 40, hoffe ich, aber die hatten so viele Fahrer, dass sie nicht alle das gleiche Trikot anhaben konnten. Einige hatten weiße Italien-Trikots, die anderen die blauen. Ja. Aber auch die Holländer, ne? Also die mussten sich alle um sich selber kümmern und Mathieu meinte im Rennen auch nur, ja, mein Teamkollege ist ja vorne, ich brauche jetzt hier nichts mehr machen. Und dann meinte er natürlich Johnny Vermersch, also das ist halt alles nicht so national geregelt.
Gut. Von dem Event war ich auf jeden Fall nicht überzeugt. Ich bleibe trotzdem weiter Fan der Disziplin und hoffe, dass es da in Zukunft mal ein bisschen was Spektakuläres gibt.
Ich glaube, die erste Straßen-WM war auch nicht so geil, oder?
Weiß ich nicht.
Die erste Straßen-WM, hast du zugeguckt?
Nee, aber ja, dann noch für den Start fand ich es gar nicht so schlecht.
Papst Pius miterlebt.
Ja, wo wir jetzt eh gerade über Gravel reden, ab nächster Woche Freitag wird es einen neuen Podcast geben, quasi den Outside-Podcast, wo es so ein bisschen um Gravel geht, im Winter auch um Cyclocross. Und da werde ich das auch Thema Gravel-WM und diese UCI World Series auch nochmal mehr behandeln und vielleicht gucken, was man anders machen könnte mit verschiedenen Gästen und so. Genau.
Ja, und im Besenwagen bleiben dann nur noch die richtigen Disziplinen erhalten. Straßenradsport, richtig. Mountainbike, Bahnradsport.
Richtig, die auf der UCI-Seite auch Triathlon gefeatured sind. Und hier wird
der Radteil genau, vom Triathlon.
UCI ja. Hat nichts mit Triathlon zu tun, ne?
Nee, noch nee. Nicht, noch nicht.
Das wird auch so bleiben, glaube ich.
Ja, und hier besprechen wir nur noch über Gravel, dass Andi sich sagen
wir müssen, wir brauchen mal wieder einen Triathleten, kann. Ehrlich gesagt. Ja. Udo Bölz hat ja gesagt, er zwingt Lothar Leder dazu, in Besenwagen zu kommen. Wir bleiben da mal dran.
Wir fahren da einfach mal jetzt im Herbst nochmal hin.
Ja. Gut, Jungs. Wieder mal geschafft.
Macht ihr jetzt Winterpause eigentlich? Paul, machst du jetzt Winterpause?
Na, ich bin ja immer noch, ich bin seit 6 Wochen krank. Ne? Das ist echt krass. Ich bin jetzt, seit Montag hat es mich nochmal richtig rausgeballert. Von daher, ich versuche erstmal gesund zu werden. Ich hätte Bock auf Crossrennen. Aber dann, immer wenn ich drüber nachdenke,
mit welchem Rad fährst du da? Mit deinem Gravelrad oder mit deinem Crossrad?
Ja, mit meinem Gravelrad. Ich kann ja überlegen, weil mein Straßenrad passen ja auch 33er Reifen rein.
Ja, aber da würde ich dir weder ein Gravel noch ein Straßenrad empfehlen, sondern eher ein Crossrad.
Nee, das Aubert macht sich schon ganz gut.
Mein Gravelrad ist ja ein Crossrad.
Ja, genau. Nee, aber ich hatte...
Mein Straßenrad ist ein Gravelrad, komisch.
Ja. Aber immer, wenn ich drüber nachdenke, das zu machen, fällt mir ein, dass man dann immer dann trainieren muss, wenn es nass, dreckig und kalt ist und dass die Rennen, dass man eigentlich nie sauber danach ist. Und da habe ich eigentlich gerade weniger Bock drauf.
Ja.
Aber du bist doch Paul Forst die Umweltsau. Du kannst einfach die ganze Zeit nach Mallorca fliegen und zurück.
Stimmt. Shell als Hauptsponsor halt nächstes Jahr bei mir.
Wenn du das hier... Ja, frag doch mal. Wenn du das früh genug buchst, sind die Flüge auch schön billig.
Genau, kosten nur noch 3
Euro. Outside bei Condor.
Kannst du immer noch 1 Euro CO2-Ausgleich bezahlen.
Genau. Ja, ich mache eh nur noch Greenwashing. Mein ganzes Leben ist Greenwashing. Ja.
Porsche-Kauf eingeleitet.
Ja, ein Oldtimer. Oldtimer ist ja schon Recycling eigentlich.
Genau. Upcycling heißt es doch.
Genau.
Mit Plakette, mit H-Kennzeichen.
Man kann sich alles schön reden.
Genau.
Man muss
einfach Zertifikate kaufen.
Also ich habe mir jetzt ja hier bei 30 Grad eine Gore-Tex Regenjacke von Rafa bestellt und ein paar lange Klamotten für den Winter. Also ich habe Bock und ist aber noch gar nicht so kalt, habe ich gesehen, oder?
Ja.
Ich muss Paul ein paar Mal besuchen auf Mallorca.
Aber Mallorca ist eigentlich viel zu nah. Ich glaube Kalifornien.
Besenwagen-Camp. Nächste Woche gibt es Anmeldungen und Preis im Besenwagen.
Ja. Mit sportlichem Frühstück.
Mit sportlichem Frühstück jeden Tag.
Ein Bierkönig aber.
Alright,
wir
Boys.
Wir hören uns.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Hallo Besenwagen. Ich wollte nochmal Bezug nehmen auf die Weltmeisterschaft in Wollongong. War eine super Veranstaltung, hat Spaß gemacht, war schön. Das Einzige, was mich gestört hat, war halt beim Damenrennen. Das wohl bei der vorletzten Runde standen wir circa 900 Meter vorm Ziel, kurz hinter dem letzten kleinen Berg. Und als die Spitze mit Liane Lippert durch war, kam halt die Verfolgergruppe und direkt davor war halt ein Motorrad. Und die hat die Verfolgergruppe ziemlich stark über den Berg gezogen. Und ich bin einfach der Meinung, erstmal hört da kein Fahrzeug zwischen bei solchen Abständen und die Gruppe um Liane Lippert, auch wenn die anderen Mitstreiter nicht so mitgeführt haben, wäre dann bis zu dem Berg nicht mehr eingeholt worden. Und ich glaube, dann wäre das Ergebnis auch anders gewesen und Liane Lippert wäre ein bisschen weiter vorne als Platz 4 gewesen. Danke, ciao.